Bist du ready?
Ja.
Erstes Mal Podcast.
Erstes Mal Podcast,
Puls
genau.
Puls von 180.
Ja, ja, nein, so höre ich nicht gerade. Es ist nicht gerade das Lauberhorn, vor mir mehr so ein bisschen. Also ich stelle mir jetzt vor, so eine sanfte Piste. Also hoffen Sie mal.
Eine blaue Piste.
Eine blaue, genau.
Okay, gut. Ja. Hallo miteinander und herzlich willkommen zu meinem Podcast «Können wir reden?». Mein Name ist Matthias Hauser und bei mir heute der grossartige Reto Zeller. Salli und herzlich willkommen.
Ja, hi, danke für die Einladung.
Mehrfach preisgekrönter Kabarettist, Liedermacher oder wie würdest du dich beschreiben?
Ja, ich sage immer Kabarettist, Liedermacher, Geschichtenjäger habe ich noch bei dir
getroffen,
weil ich einfach das als ein gutes Wort finde und finde, es beschreibt das, was ich mache, recht präzise, weil ich einfach in die Welt rausgucke und schaue, was kommt mir entgegen und dann fährt es irgendwann im Hirn an verdrehen und dann bin ich auf der Pirsch, ja.
Mehr mit dem Feldstecher oder mehr mit der Flinte? Weil Jäger tönt auch ein bisschen kriminell, oder?
Schon ja, was? Ich habe natürlich schon gerne ein bisschen etwas vor der Flinte. Also es ist dann... Feldstecher ist ja so wie so das Traherrenpirschen, stimmt. Und dann, ist, wenn man dann auf die Geschichte losgeht, ist man dann schon am... ich würde fast eher das Seziermessen dann nehmen. Sagen, okay, man hat mal eine Idee irgendwie, okay, ich könnte doch da hergehen und dann schreibt man mal los und schaut mal, und dann hat es so verschiedene Abzweigungen und dann fängt man einfach immer enger werden, ja.
Du bist wirklich ein absolut grossartiger und lustiger Mensch und schon ultra lang, glaube ich, auch auf den Bühnen unterwegs, gell? Was würdest du sagen? Du bist ja auch einer von denen, die als Lehrer mal angefangen haben, oder?
Ja, genau.
Wie Peach Weber, Divertimento und wie sie alle heissen.
Ja, genau. Ich bin, glaube ich, im 03 bin ich zuerst mal auf die Bühne.
Ja.
Und ich hatte das nicht wollen. Also es ist überhaupt nie meine Absicht. Mein schlimmstes Erlebnis ist das Weihnachtsspiel als Fünftklässler.
Zeller Weihnachten, nein.
Fast, nein. Nein, als Vierklässler bin ich auf der Mund, einfach von der Klasse her. Mhm. Genau, und dann haben wir die Rolle verteilt und dann war irgendjemand Maria. Das war ein modernes Krippenspiel. Und dann hat es eben auch moderne Figuren gegeben. Und ich war der Zauberer und musste einen Zaubertrick vorführen.
Wo kommt denn der vor in der Weihnachtsgeschichte?
Ja, das ist gleich. Wir haben einfach einen Szenenwechsel gemacht, weil du, wenn du Klasse hast von 25 und in der Weihnachtsgeschichte hast du dann nur 3-4 für relevante Figuren, hätte man noch ein bisschen nebendran Sachen bauen. Und dann habe ich einen Zaubertrick auf der Bühne vorgeführt und der hat nicht funktioniert.
Hat das müssen so sein?
Nein, es ist ganz einfach gewesen und selbst das habe ich nicht können. Und der Lehrer, der Herr Uftemur, hat lauthals rausgelacht. Das ist mir so peinlich gewesen. Ich wäre am liebsten im Boden versunken. Ja. Und das ist, glaube ich, das Erlebnis, das ich mir dann irgendwie gesagt habe, nie wieder so etwas
Also
machen.
Nie mehr auf die Bühne?
Nein, Jesus Gott auch. Okay, ja, wirklich
okay.
Nicht. Ja.
Mhm. Und wieso bist du denn trotzdem wieder?
Weil ich hatte dann einfach Freude an Liedermacherei. Das habe ich immer gehabt, viel gelost. Und bin dann auch so ab und zu in Kleintheater rein und habe Sachen gesehen. Habe an diesen Geschichten Freude gehabt und habe dann im Unterricht damals noch als Lehrer ganz viel Theater gespielt mit den Kindern. Mhm. Und dann habe ich halt für das müssen, da und dort einen Theaterbesuch, Theaterausbildungen machen, habe ich gemacht. Und dann bin ich so ein bisschen auf den Geschmack gekommen. Und dann hat es im Hechtplatztheater den Böse Mandy gegeben. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ja, vom Namen her schon, ja.
Ja, es ist...
dort wird man doch ausgebaut, wenn man gut ist.
Genau, ein rabiat ist das Format. Es hat dann auch eine Publikumsdynamik gegeben, weil man hat, es hat dann so ganze Horden gegeben, die gesagt haben, jetzt gehen wir eine Böse Mandy und dann machen wir sie fertig. Und dann ist das Konzept, du hast auf die Bühne und bleibst so lange, wie du darfst. Und wie du darfst, heisst, wenn es nach einer halben Minute nicht richtig abgeht, ist Unruhe geworden im Publikum. Sie haben davon, ist nicht lustig, rief es oder ja, der Nächste, oder Und dann hat man noch ein bisschen renitent sein und noch vielleicht ein, zwei Sachen machen. Und wenn es nicht gekommen ist, irgendwann hat es dann, fort. Tschüss! Und dann bist du auf der Bühne geschlichen. Und das war eigentlich ein cooles Format gewesen, weil es gibt kaum mehr ein ehrlicheres Feedback wie so etwas. Klar, die Horde, wo besoffen kam, ist und dann gesagt hat, der Pöbel, das nicht. Aber eigentlich ist ja sonst das Publikum immer wohlwollend. Sie sagen, ah ja, schauen wir, was da kommt. Und Mammol ist schon gut. Und klar ist der eine lustiger wie der andere, aber ein Schweizer Publikum würde es nie jemanden von einer Bühne
werfen, wenn er es nicht absolut entsetzt. Da wird einfach in Höflichkeit geschwiegen.
Ja, natürlich. Ja. Und du hast im bösen Moment Sachen gesehen, die du sonst wirklich nie gesehen hast.
Ja,
weil,
so viele schräge Sachen.
Auch. Ganz viele schräge Sachen, Sachen, wo du denkst, das kann nicht funktionieren. Und dann sind sie aber gleich auf der Bühne geblieben, weil sie einfach nicht trapp sind. Und dann nach einer Minute gejohlen im Publikum ist man wieder gestellt worden und dann hat man noch eine Chance gehabt. Und so. Es ist einfach, wirklich auf Messerschneide gewesen. Und das finde ich eine recht geile Geschichte.
Sehr cool finde ich auch, wie du dich selber beschreibst auf deiner eigenen Homepage. Mhm. Weil es gibt ja verschiedenste Strategien, wie man sich vorstellen kann oder wie man auch einfach nichts über sich schreibt auf der Homepage. Mhm,
genau.
Und ich finde, du hast sehr einen guten Mittelweg gewählt, um ein bisschen etwas über dich zu sagen und gleichzeitig auch zu zeigen, dass du sehr, sehr lustig bist. Mhm, weil du hast zum Beispiel aufgeschrieben, was du alles kannst und was du nicht kannst. Ich glaube, fast interessanter ist wahrscheinlich, was du nicht kannst. Also zum was Beispiel Röslichöl essen.
Was? Grusig? Nein, mein Gott, ja.
Also das funktioniert einfach gar nicht.
Nein, ich habe ein absolutes Röslichöl-Trauma, wirklich. Und zwar, ich weiss noch ganz genau den Moment, wo das passiert ist. Meine Mutter ist eine Bäuerin, also ja, als okay. Bauerntochter aufgewachsen. Und die hat einfach Gemüse können kochen. Und es hat bei uns auch nur Gemüse, hat nicht so viel Fleisch gegeben, weil so viel Geld ist in dem Haushalt gewesen.
Ja.
Und dann hat sie zum ein bisschen noch ein bisschen Geld reinholen, haben wir zwei Pflegekinder, hat man dem damals gesagt, noch bei uns in der Familie. Also okay. Zwei Schwestern. Und die zwei, die morgen um 6 Uhr sind, die gebracht worden. Die Eltern sind in der Messenfabrik in der Schweiz, also in Victorinox, arbeiten. Und am Abend haben sie wieder geholt. Und beim Kennenlernessen hat eben Mutter Röslichöl gemacht und hat die Pfanne auf den Tisch gestellt, hat dann den Deckel leicht angehoben und dann wieder losgelassen. Und dann ist so ein Ring, so ein Heiligenschein aus Röslichöldampf um den Tisch herum. Und mich jetzt, ich ins Bad und das hat mir richtig gelöst. Und das hat mich so gruselt. Und seither, wenn ich das sehe, es ist, komm, ja, nein, es geht gar
okay, wirklich nicht. Okay, gut, ich will dich nicht weiter triggern. Es geht
wirklich nicht.
Ist noch lustig, ich war mal im Sprachaufenthalt in Frankreich bei so einer ganz lieben Gastfamilie. Und die haben dann auch mal so eine Fischsuppe gemacht. Und ich habe wirklich nicht so gerne Fisch, weißt du, wenn es nach Fisch schmeckt.
Ja, genau,
oder so es nicht stinkt oder so. Ja. Und die Suppe hat extrem gefischelt. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nein, ich mag glaube im Moment nicht. Mhm. Und dann hat sie gedacht, ich werde die vielleicht am nächsten Tag oder so vielleicht essen. Und dann hat sie wirklich über Nacht in der Küche stehen lassen yes, für mich. Gott, weißt du, vielleicht lieb gemeint. Aber die hat ja dann auch nicht besser geschmeckt nein, am nächsten Scheiße. Tag. Und dort ist man wirklich auch fast upsi.
Also Fischsuppe, die stehen bleibt, ist ja noch viel verrückter wie Fischsuppe, die ja, nicht stehen bleibt. Jesus Gott. Als ich meinen ersten Einzimmerhaushalt hatte, habe ich irgendwann mal, ich konnte nicht wahnsinnig kochen, ich habe einfach dann so die Tiefkühlfisch, weißt du, die dann so überbacken,
ja, genau.
Und irgendwie so eine Soße gehabt, habe ich gemacht und hat nicht das Ganze mögen. Dann habe ich sie gewisselt da, bin zwei Wochen in die Ferien und als ich zurückgekommen okay. bin, Stegenhaus unten, hast du gemerkt, da ist etwas gar nicht gut in dem Riesenblock. Und je näher ich zur Haustür komme, desto mehr hast du gemerkt, ui, Scheiße.
Wir haben im Büro, wo ich habe, mit einem anderen Comedian zusammen, haben wir nebendran einen Tierpräparator. Mhm. Der ist sogar von weltweiter Bedeutung quasi und okay. macht so ausgestopfte Tiere oder auch, weißt du, so Neandertaler, wo er dann quasi so Figuren macht und ja, so, wo okay. wirklich mega echt aussehen. Mhm. Und er hat so mega viel gefriert Ruhe, weil er amix irgendwie Tiere rüberkommt. Ich weiß nicht, vielleicht, wo so angefahren werden oder keine Ahnung.
Ja, ja.
Und dann hat er ganz viel von denen offensichtlich. Und dann irgendwann hat es in unserem Büro so ein bisschen gestunken und so. Und wir nicht genau gewusst, was da los ist und so. Mhm. Und dann irgendwann, wo wir wirklich unser ganzes Büro durchsucht haben und gefunden haben, nein, bei uns ist wirklich alles gut, haben wir mal nebendran gefragt. Und dann ist auch rausgekommen, dass der in der Ferien war. Und seine Kühltruhe, irgendwie ist der Strom ausgefallen Scheiße, oder irgendeine hat nicht mehr zu tun. Und dann ist das natürlich so ein penetranter Geschmack.
Ja, das ist
Kadaver. Bei uns ist es eben gerade noch so einigermaßen gegangen, schon immer schlimmer geworden. Aber ja. Ich glaube, bei dem
Yes, Gott, aber
ist ja, dann wirklich ganz unangenehm gewesen. Mhm. So, was kannst du noch nicht? Also, ich gehe da mal weiter in Bühnenhochdeutsch.
Ganz kann ich ganz schlecht. Wirklich, ja, nein, man merkt es dann nach
aber das ist ja dann auch lustig, oder?
Ja, ich habe mal eine Norddeutschland-Tour gemacht.
Okay.
Und habe mich ein bisschen daran probiert, aber auch nur ein Abend. Und habe ich gedacht, nein, komm, dann spreche ich halt so, wie das der Emil damals gemacht hat. Und dann ist es schon gegangen.
Und alle meinen, du redest Schweizerdeutsch.
Genau. Und wenn du freut, weil sie einfach dann an Emil denken. Ja, das ist schon gut. Das ist,
okay, und wie hat das funktioniert? Also wie bist du dort zum Publikum gekommen im Norddeutschen?
Ich hatte einen Auftritt an einem Studentenfestival und dort sind Zärtlichkeiten mit Freunden sind dort auftreten.
Ja, die kenne ich sogar.
Und die haben dort den HHH-Club, hat der geheissen. Und das sind so 6 Auftrittsorte, wo irgendwie Leipzig, Riesenhalle, Dresden war. Und da konnte ich dort ein bisschen auf Tour können.
Ja.
Mit einem Pianist, mit Peter Zielmann. Ich habe so 2 Sachen gemacht. Das eine ist eine Geschichte gelesen, die ich geschrieben habe. «Schwarz am Zug, Geschichten am Rockzipfel der Hoffnung» hat das Programm geheißen. Und dann andererseits meine Bühnenfigur von damals gespielt, Herbert Tagi. Das ist so ein Bünzli aus der Innerschweiz, der noch bei der Mutter daheim wohnt und Gedichte verfasst, die auch schlecht sind und Lieder singt, wo sich nicht reimen oder wo einfach keine Pointe haben und so weiter. Und erzählt dann aber immer auch lange, wie es zu diesem Lied gekommen ist. Und dann ist eigentlich die Story, wie es zu dem Lied gekommen ist, ist eigentlich der grosse Event und dann kommt so ein Rohrkrepieren nach dem anderen. Also es war immer so ein Spiel. Das habe ich im «Bösen Ending» übrigens auch gemacht. Der hat gut funktioniert.
Das passt auch noch gut zu Zärtlichkeiten.
Ja, total. Freunden, ja,
oder, genau.
die haben auch so ganz schräge, ich wollte nicht sicher, was geht da ab.
Ja. Sehr cool, dass du das hast können machen. Was du weiterhin nicht kannst, Friseur unterstützen.
Ja, mit meiner Frisur tut es mir einfach leid, weil mein Coiffeur vor Jugend hat den Kunden verloren, ja, der Arm.
Ja, das ist natürlich sehr, sehr traurig.
Genau.
Unterhaltungsshows vom Schweizer Fernsehen schauen, klar. Lange Distanzen schwimmen.
Grauenhaft.
Kommt darauf an, wie lang, oder? Was ist denn für dich lang? Wann geht es da los? Einfach,
das ist... Ich bin ja im Semi, habe ich müssen ein Prüfe machen, Rettungsschwimmer
machen. Lebensretter, oder? Ja, genau.
Und es haben sich mehrere Schwimmlehrer an mir probiert. Und zum Beispiel beim Brustschwimmen, wenn ich nur mit den Beinen schwimme, geht es retour. Das heisst, ich muss mit den Armen immer gegen die Beine anschaffen. Und das geht dann 1-2 Längen. Und dann bin ich tot. Ich weiss, einmal in meinem Leben einen Kilometer geschwommen, aber es ist etwa 3/4 Stunde gegangen und... Never again.
Das fast versoffen.
Fast versoffen.
Du bist das Gegenteil von einem Perpetuum mobile.
Ja, also total. Im Wasser schon. Ich weiss nicht, ich gehe mich doch einfach runter, weißt du? Es ist so ein Scheissdreck.
Ja, gut, es gibt auch andere Sachen, die man machen kann. Lustig habe ich auch gefunden, dass du keine Weihnachtsdeko kannst basteln.
Ja.
Wieso sollte denn das in deinem Fähigkeitsausweis überhaupt drin vorkommen?
Es wird ab und zu wird es verlangt, dass man so ein bisschen, oder weißt du, als Lehrer. Du hast ja dann zuerst, du hast ja so fixe Tage im Kalender. Muttertag ist der eine, da hat einfach etwas her müssen. Jetzt geht die armen Eltern. Und dann Weihnachten nochmal. Also entweder machst du ein Weihnachtsgeschenk, aber. Ich bin handwerklich extrem begabt, wenn es darum geht, irgendetwas zusammenzuschrauben. Oder ich bin auch immer mit einem Sackmesser unterwegs. Und in jedem Hotelzimmer, wo ein Fensterladen lädt, kann ich anschrauben.
Bist wirklich... du einer von denen, der auch immer mit WD-40 rumlaufen im Hosensack?
Mit WD-40?
Ja, weißt du, das Schmiermittel.
Nein, das nicht.
Was man so cool findet, weil alles, was quietscht, kannst du mit dem
nehmen. Das nicht. Aber wirklich, wenn du neben der Messerfabrik aufgewachsen bist, hast du einfach auch eine emotionale Bindung zu diesen Sackhägeln, gell? Und dann, nein, wenn etwas. Ich verstehe es nicht, warum die Leute denn das nicht machen. Warum Hotelzimmer. Ein Spiegelschaft haben im WC, wo der Spiegel rührt, das geht für mich überhaupt nicht. Wenn ich manisch, der wird geschraubt. Das auf jeden Fall.
Und wie hast du denn amigs gelöst in der Schule, wenn du gewusst hast, okay, Es ist jetzt wieder Weihnachten.
Bin ich zu der Irma ab. Ich habe 5-6 Klasse unterrichtet. Die Irma war die erste Zweiklasse-Lehrerin. Und die hat mich die haben also ein Bastelflair. Da habe ich so ein bisschen gefragt, du, was hast du eine Idee, was könnte man irgendetwas? Und dann ist halt schon etwas gekommen, aber es ist, also ich habe mich schon geschämt beim Ansagen vor. So, ist ja bald Weihnachten, jetzt machen wir etwas. He? Ich habe gedacht, das da, und dann hebst du es so auf. Und dann ist die Reaktion, wie beim Hechtplatz Theater, böse Wendung, wenn es nicht gut ist. Ja, komm, das machen wir jetzt gleich.
Und also ihr wisst in dem Fall auch als Lehrer oder eben dort mal, dass eigentlich niemand am Schluss Freude hat an diesen Geschenken und niemand kann es so richtig brauchen, aber es wird wieder ein bisschen erwartet, oder wie?
Also damals, ich hatte schon den Eindruck gehabt, dass, es hat ja dann bei uns damals auch immer Fraktionen gegeben, so die Oberstufe, die das doof fanden. Und dann hat es aber in der Unterstufe trotzdem auch ein paar Lehrpersonen gegeben, wo ich glaube noch daran geglaubt haben. Und ich glaube aber, das Schöne war ja dann, dass ein Kind etwas Ratenbrechendes heimbringt und die Eltern dann die Freude zeigen müssen.
Ja, klar.
Das ist ja selber gewusst. Sie müssen Freude zeigen. Ich glaube, das Objekt, das gebastelt worden ist nur ein Mittel zum Zweck, zum Freude zeigen der Eltern. Aber sicher nicht etwas, das man irgendwo noch aufstellt. Also ich kenne niemanden, der irgendwo etwas aufgestellt hat, wo ein Kind gebastelt hat und das...
Vor allem nicht in deiner Klasse.
Nein, sicher nicht. Und das glaubwürdig darstellt, dass das ist es jetzt. Da hat man das Talent schon gesehen.
Aber jetzt als Vater und Lehrer kannst du vielleicht einen Tipp geben, weißt du, mir, wo ja auch noch ein paar Sachen nämlich von den Kindern geschenkt bekommt und so. Mhm. Wie lange muss man es aus Respekt, weißt du, irgendwo noch aufhängen?
Es kommt wirklich auf die Resilienz des Kindes an. Es kommt auch auf die Haltung des Kindes an. Wenn man als Lehrer einem Kind kann glaubwürdig vermitteln kann, dass das ein Meisterwerk ist, ist es natürlich anders, als wenn der Lehrer sagt, ja komm, bring es heim. Bring es einfach heim.
Genau. Aber das finde ich eben auch noch schwierig, auch gerade bei Kindern. Ich weiss nicht auch, wie sie als Lehrer war und so, weil einerseits, du willst das Kind nicht anlügen und es quasi... Wenn du sagst, mega schön gezeichnet, hat das Gefühl, es sei der Picasso, oder? Mm-hmm. Und wenn du zu ehrlich bist, hat es nachher schon die erste Midlife-Krise, oder?
Ja, es ist schon so.
Wie löst man so einen Spagat, oder?
Ich finde, das ist noch schwierig. Mein erstes Erlebnis, als ich Kindergärtler war, ist bei uns im Dorf ist jemand gestorben. Mhm. Und zwar ein Kind ist in der Mutter im Fluss vertrunken, wegen Baggerlöcher. Und dann hat die Schwester Damian einen Schlüsselbund in die Mitte gelegt und gesagt, das war die Eröffnung von diesem Morgen. Das hat der Lucian im Sack gehabt, als er gestorben ist. Ich so zurückdenken. Grauenhaft! Es hat doch niemand etwas. Wir sind vom Schneeballschlacht gekommen. Schlüsselbund. Das hat er im Sack gehabt. Und ich mag mich nicht erinnern, dass ich auch damals als Kind dass mir der Leid da hatte oder so. Ich habe den ja gar nicht gekannt. Und was gestorben ist, heisst.
Hast du gar nicht
das
so
habe ich nicht gewusst.
Tragweite.
Nein, genau. Und dann haben wir aber dem Lucian müssen noch Zeichnung machen. Und ich habe dann,
obwohl er schon da war.
Ja, einfach so als. Ich glaube, die didaktische Idee war zum Verarbeiten von dem Erlebnis, wo die Grossen und die Lehrerschaft damals sehr bewegt hat. Aber uns Kind, wo das. Irgendwie nicht. Oder mich einmal. Nicht, weil ich keinen Bezug hatte zu dem Namen und auch zum, was es heisst, tot zu sein. Dann haben wir aber gleich alle müssen Zeichnung machen und dann hat sie alle Zeichnungen aufgehängt und dann hat sie meine Zeichnung von dem Engel in die Hand genommen und gesagt, so, Reto. Und deine Zeichnung, die tun wir, kommt die immer bei dir ins Kästchen. Und dann hat sie sie in mein Schubladchen da. Und auf das habe ich gewusst, die Karriere wird es nicht werden.
Oh, dabei wärst du so gerne ein Picasso geworden.
Sehr schwer, ja.
Aber dürfen wir das machen? Ist denn das nicht auch fast ein bisschen gemein? Ich meine, man kann es ja gleich aufhängen.
Du musst unbedingt aufhängen. Um jeden Preis.
Aber bei meinem Sohn haben sie zum Beispiel letztens so ein Fantasietier zeichnen, wo es zwei Tiere besteht, oder? Vorne etwas anderes als hier.
Ja, genau.
Und das ist ja dann fast logisch, dass das nichts Schönes wird.
Nein, ja, genau.
weiss ich dann auch nicht, wie fest, dass man da wirklich hilft als Lehrer.
Letzte, weißt du, die Frage bezüglich Loben, ich finde, unsere Kinder wären durchs Band wahrscheinlich zu oft
in den
Himmel gelobt. Und sagen, ja, das machst du gut, ja, das kannst du schon. Und so. Also, ich würde sagen, 20% mehr Ehrlichkeit von Elternseiten, aber auch von Lehrpersonenseiten, das würde nicht schaden.
Ja.
Würde nicht schaden. Weil die Realität kommt in der, irgendwann kommt sie. Und in der Schule knallhart mit Noten, wo es einfach gesagt, okay, das ist ein 5,5 und das ist jetzt ein 3. Das ist ein Unterschied. Und das, ja.
Ich habe mal gehört, oder jemand hat mal gesagt, es ist auch gut, wenn du das Kind, wie sagst du dem, also nicht lobst, sondern quasi einfach sagst, gut, dass es dich gibt, also für das, was ist quasi und nicht für das, was macht.
Genau.
Irgendwie so, oder?
Anerkennt und
genau. Und sieht, aber manchmal ist es auch mühsam, oder? Das kennst du sicher auch, dass dann immer kommt, Papi, schau mal, bist du auf irgendeinem Spielplatz und dann musst du ständig irgendwie die Aufmerksamkeit und bravo und so.
Ja, yes, genau.
Das ist manchmal auch noch schwierig, um da den richtigen Weg zu finden.
Ja,
weil du willst
genau,
ja einerseits klar dabei sein und auch sagen, dass es toll ist. Und auf der anderen Seite finde ich eben auch, eben wenn du dann zu fest lobst. Ja, keine Ahnung.
Es ist, also uns hat relativ schnell gemerkt, dass er sowieso gelobt wird, egal was er macht. Also er nimmt das, meine Kinder nehmen, glaube ich, irgendwann das Lob nicht mehr ernst. Wissen, ja, es ist, wenn man einmal sagt, und das war jetzt ein Seich, schau mal das an. Das ist einfach geschlafen und gejuffelt und das können wir jetzt nicht dem Gotti bringen. Es geht nicht, nochmal. So entwickelt er dann vielleicht auch das Bewusstsein von, okay, es gibt schon, es ist ja auch eine Frage von der Anstrengung.
Ja.
Oder ich denke so im Turnunterricht, da hast du die Sportler, Sportlerinnen und da hast du halt auch immer 2-3 Flatschis, die beim Hochsprung nicht
die
mal...
Die zuletzt gewählt werden.
Ja, und die nicht über 70 cm kommen. Aber wenn die dann mal 80 machen und dann sagen, super, also dann einfach im Prinzip jemanden loben auf dem Niveau, wo er ist und auf die Leistung, die er hat und nicht einfach... Weil der Thomas 1,20 übergumpt mit einem Salto, alle anderen... dann daran zu messen und zu sagen, ja.
Das Letzte, was ich noch gesehen habe, was du nicht kannst, ist offenbar schön Papier bündeln.
Ja.
Wieso?
Hey,
gibt es da eine Geschichte dazu?
Also ich schäme mich immer, wenn ich da oben runter, das Zeug oben runter trage. Weil alle haben die Bündel, wenn sie es so machen, wirklich bündig, weißt du, links und rechts. Gut, sie haben auch viel, wahrscheinlich viele Zeitungen, die dann halt das Grundformat vorgehen. Und ich probiere das wirklich so zu machen. Und dann nehme ich eine Schnur und tue sie so drumherum.
Klar, ja.
Und dann ist es weder, also weder ist es satt genug angezogen am Schluss, noch ist es irgendwie irgendwie gerade, plumpst noch irgendetwas neben raus. Ich kann es einfach nicht. Und ich verstehe nicht, dass ich das nicht kann. Weil ich mich sonst als manuell nicht unbegabt bezeichnen würde. Aber das, also ich weiß nicht, ob die Leute einfach jedes einzelne Blatt super herlegen und die Zeit haben.
Und wie lange probierst du es denn? Oder wann kommt so der Moment, wo du findest, hat Decken wert?
Ich probiere es immer wieder mal. Also ich habe resigniert. Ich habe vor ein paar Sachen in meinem Leben resigniert und gesagt, ist richtig Papier zu bündeln. Aber dann denke ich, packt wieder den Lehrkind und sage, komm, jetzt schaust du wieder mal. Dann tue ich so die unteren 3 cm mal super her und dann probiere ich es drauf zu biegen. Und dann muss ich die Schnur gleich unten durch. Okay, dann die Schnur zuerst legen und nachher das Papier drauf. Aber am Schluss, wenn ich dann anziehe, ist es einfach... Das ist ein Graus.
Ja, das stimmt. Früher, als ich das auch noch gemacht habe mit diesen Bündeln, war vor allem der kritische Moment immer dann, wenn du es musst kehren, oder? Weil du musst mit der Schnur dann das ganze Bündel
kehren. Ja, genau.
Und das ist immer das so ist, der Moment, wo dann alles auseinanderfliegt.
Das ist der Killer. Das ist einfach zu viel implodiert. Ja,
aber heutzutage sammeln wir einfach alles direkt noch in dem Altpapier Sammelbehältnis, ich weiß gar nicht, wie man dem sagt. Wie sagt man dem? Was ist der Fachbegriff?
Für einen Altpapier? Was ist es denn?
Es ist wie so ein silbriger weißt, so luftigen Teil, wo du einfach kannst Altpapier reinstellen kannst.
Aber ja, nur Altpapier.
Altpapierständer oder so irgendetwas. Und nachher tun wir den in den Kofferraum und dann fahren wir zu der Recyclingstelle, zum Recyclinghof und dann kippen wir es direkt über.
Ah, dann musst du keine Binden nicht mehr machen. Okay, okay. Nein, das haben wir noch nicht.
Ja.
Das wäre ja, wär's vielleicht auch, ja.
Vor was hast du sonst noch resigniert im Leben?
Jesus Gott, vor so vielen Sachen. also, was ist das Schlimme? Also, ich wäre unglaublich gern ein grandioser Gitarrist.
Aber du bist ein guter Gitarrist.
Ja!
Kann man schon sagen.
Ich kann mich super begleiten. Und das tönt, wenn man von aussen hört, das tönt gut.
Sicher, sehr gut, ja.
Und dann kommt jemand und sagt, komm, wir jammen. Und dann war er aber. Und da bin ich totally lost, weil ich habe nicht gelernt, mit anderen Leuten zusammen zu spielen. Mhm. Ich bin aber auch als Tänzer nicht wirklich geboren. Das heisst.
Und wenn ich, das gebe ich dir jetzt noch, dass du ein schlechter Tänzer bist.
Danke, ja. Also sogar ein extrem schlechter und absolut untalentierter Tänzer. Es ist. Das ist wirklich ein graues, ja. Aber ich bin in der Schweiz aufgewachsen. Da hat man.
Gibt es ja noch Tanzverbote und so Geschichten, oder?
Ja.
Der Viertig.
Ja, der Viertig und so. Ja, jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr. Aber Discos, die wir hatten, ist ja einfach immer Status quo gewesen. Und so Zeug. Und dann bist du einfach in Kreis und bist einfach hinter sich und führen. Und das hat gelangt, um die Mädchen zu beeindrucken. Mehr hat es nicht gebraucht. Und darum bin ich nicht weitergegangen. Aber hätte es nicht können.
Gut, dann bist du wahrscheinlich immer noch besser als der durchschnittliche Schweizer.
Das ist möglich, ja. Das ist möglich.
Alle sind froh, wenn sie ein Bier in der Hand haben, ja, damit genau. Sie sich nicht gross mit bewegen. Kann man sich
schon mal etwas haben, ja. Ja, ja, also ein. Und ich habe dann mal an der Uni einen Tango-Argentino-Kurs genommen.
Okay.
Und ich war beeindruckt von diesen eleganten Südländern. Es ist einfach so cool, wenn man das kann.
Ja, mega.
Ja. Und dann, Jesus Gott, einen Rhythmus zu hören. Also auf der Gitarre spielt man ja, aber zu hören und dann die Schrittfolge auf den Rhythmus abzugleichen, das hat es in meinem Universum nie gegeben. Und dann ist die Tanzlehrerin, ich weiß auch nicht, was die Tanzlehrerin sich überlegt hat. Eine Tanzlehrerin aus Südamerika, ein unglaublicher Ausschnitt, ein extrem enges Kleid, hohe Schuhe und dann zeigt sie es mit mir vor und ich muss immer auf die Füße schauen. Dass ich ihr nicht draufstehe. Und dann schaue ich ihr so die ganze Zeit in den Ausschnitt ab. Ist mir so peinlich.
Ich habe es gar nicht gesehen, wo laut der Ausschnitt.
Nein, wirklich nicht. Nein, totally lost, wirklich, absolut.
Also mir geht es genau gleich, muss ich sagen.
Okay.
Und ich wünsche mir amigs, wenn ich so eben latinische Musik höre, ich wäre ein bisschen mehr ein Miguel. Weißt du so? Ein bisschen mehr ein González oder so.
Genau.
Und einfach den Stock mal rausnehmen und einfach mal sich so frei können bewegen. Weil ich habe das Gefühl, selbst wenn ich mich mal ein bisschen bewege und ich das Gefühl habe, das könnte jetzt noch so ein bisschen anmutig und so aussehen, sieht es wahrscheinlich einfach stocksteif aus.
Ja.
Und da lobe ich mir schon andere Kulturen oder so, wo das einfach im Blut hat, wo sich einfach gut können bewegen. Aber das ist der Schweizer irgendwie nicht mit in die Wiege gelegt worden.
Nein, wirklich nicht. Ich brauche viel Alkohol. Viel Alkohol, dass ich überhaupt auf die Tanzfläche gehe. Und dann einfach die Selbstwahrnehmung dermaßen zurückgeschraubt ist, dass es mir einfach gleich ist, wie es dann auch aussieht.
Ja.
Ja.
Aber eben zum Gitarrespielen, also das kannst du ja schon sehr gut, oder? Also da,
das
weisst du auch, oder?
Ja, eben im Sinn von einer Lieder, ich zupfe ja Gitarre, ist mehr ein klassisches Spiel. Und das ist nicht so temposensibel. weil ich ja auch beim Singen von den Strophen nicht einen Rhythmus einhalte. Also ich singe nicht Lieder, wo die Leute mitklatschen, weil der Rhythmus geil ist, sondern man erzählt eine Geschichte mit Musik. Und dann wird es ein bisschen langsamer, dann nimmt es wieder Tempo auf und so. Und die Tempi-Sachen, die gehen natürlich locker.
Mhm.
Aber wenn ich in der Gitarrestunde bin, die Gitarrelehrerin hat immer gesagt, was machst du da mit dem Fuß? Dann hat gesagt, ich klopfe den Takt. Sie hat gesagt, ja, aber der Takt geht anders.
Welcher Takt? Das ist gar kein 6,5 Achtel.
Nach einer halben Stunde hat sie gesagt, komm, probiere einfach die Füße still zu
heben. Oh. Siehst du, dann wird man sich mal bewegen als Schweizer, ja, wird mal ein bisschen die Lebendigkeit zelebrieren, ja, und dann wird es einem noch unterbunden.
Wird es einem genommen, ja.
Aber ich muss ja auf der Bühne auch immer regelmäßig einen Warnhinweis machen, dass ich wirklich nicht gut kann Gitarre spielen kann. Mhm. Und also, dadurch geht es mir wirklich ähnlich wie im Pitch.
Okay. Mhm.
Also ich spiele mega gerne Gitarre, ich bin auch, würde ich sagen, musikalisch,
ja,
aber ich kann das nicht, weißt du, so wie du. Ich kann genau Akkord schrummen.
Okay.
Obwohl ich sicher 17,5 Jahre im Unterricht war.
Okay.
Und alles. Aber ja. Aber ich finde es mega cool, dass ich jetzt mit der Comedy wenigstens die Möglichkeit habe, um das wieder zu machen. Weil mir das sehr gut gefällt und weil es auch gut ankommt.
Aber du bist ja noch im Alter, wo
ich es noch lernen kann.
Und die Lernplattform noch nicht unerreichbar
ist. Ja, das stimmt. Ist, aber dort geht es mir wie beim Zeitungsbündeli machen. Dann habe ich einfach resigniert.
Einfach, okay.
Nein, manchmal in gewissen Sachen bin ich sehr ehrgeizig und bei gewissen Sachen bin ich aber auch wie so ein bisschen faul. Also das heisst, wenn sich ein gewisser Erfolg einstellt, dann gehe ich voll für das und gebe alles.
Ja.
Und wenn sich der nicht einstellt, dann finde ich auch, ja gut, das muss auch halt irgendwie lang.
Ja, oder? Ja.
Und jetzt bin ich halt der Pitchweber für Arme. Gell? Das ist halt einfach...
okay.
Und ich habe also so eine ganz kleine Gitarre. Weil ich, eine Gitarrele, also mit 6 Saiten. Mit
6 Saiten, ja.
Weil ich auch finde, ist gut, musst nicht so viel schleppen.
Mhm.
Und da kann ich auch immer sagen, am Anfang, wenn ich die einführe, quasi, also ich führe sie niemandem ein, ich tue sie dann vorstellen.
Genau.
Sage ich auch, sie ist schon mal ein bisschen grösser gewesen, die Gitarre, aber sie ist mir leider beim letzten Mal Wäsche eingegangen. Drum.
Okay,
ist halt, wie es ist.
Ja, genau, schön, ja.
Was ich auch gelesen habe auf deiner Homepage, ist, dass du sehr viel gesessen bist in deinem Leben.
Hör auf, ja.
Und dass du sogar darüber Buch geführt hast. Ich kann ja sehr gerne das mal ganz kurz ein bisschen zusammenfassen. Also logisch, zum Beispiel in der Primarschule, hast du das dort mal wirklich ausgerechnet oder sind das grobe Schätzungen?
Nein,
7200 Stunden in der Primarschule.
Das ist hochgerechnet.
Ja.
Natürlich, irgendwie so, was sind das, 20 Stunden pro Schulwoche etwa? Wir hatten ja noch Turnen gehabt.
Mal, also weißt du, mir könntest du irgendeine Zahl sagen, ich bin so schlecht im Rechnen.
Das sind etwa 800 Stunden. Ja, 800 Stunden. Ja,
und man sieht in deinen Augen immer noch leiden.
Ja, das ist grauhaft. Das ist
und dann natürlich noch mehr Stunden im Gymi und dann noch im Lehrerseminar, weitere Stunden, meistens im pädagogischen Sitzkreis.
Yes, Gott, ja, genau.
Und du hast auch immer noch angegeben, wie viel Kilo dass du dort mal dann im Sitzen gewesen bist.
Oh, Jesus, was ist das letzte Datum?
Warte, können wir gerade mal noch sagen, aber im Lehrersemi sind es also 77 gewesen.
Im Ernst?
Ja. Schon ein Weile her.
Ja.
Und dann 8000 Stunden an der Uni.
Ja.
Studium pädagogische Psychologie. Mhm. Also du bist nicht einfach nur ein PH-Abgänger, sondern hast das wirklich mit Doktortitel abgeschlossen.
Ja, nicht mit Doktortitel, mit Litz vielleicht hat es auch noch
geheißen. Okay. Ja, genau. Ja, das ist also schon etwas. Dort bist du dann 79 gewesen. Also Tendenz steigend.
Ja, ja.
Ganz witzig. 2 Stunden gesessen beim WM-Länderspiel in Köln, Schweiz, Ukraine im Jahr 2006. Am Schluss 83 Kilo schwer. Nach der beiden Bratwürste, oder wie?
Ich habe viel Bier gebraucht, um das zu verarbeiten.
Was ist das schon wieder gewesen? Ist das dort gewesen?
Das ist
Achtelfinale oder so?
Achtelfinale WM Deutschland. Und es ist. Ich google es ab und zu wieder und es ist auch.
Irgend so ein 0-0, oder?
Es ist ein 0-0. Es gilt als eines der langweiligsten WM-Spiele der WM-Geschichte.
Ja.
Und es war das einzige WM-Spiel, das ich live gesehen habe. Es war unglaublich. Du bist in dem Fernecken, nimmst die Reise auf das Köln, auf dich, suchst irgendein Hotel, gehst in das Stadion. Wirst gefilzt bis zum Gehtnichtmehr, wieder alles abgenommen, wenn du noch irgendein T-Shirt
angehst. Aber jegliche Lebensfreude.
Ja, wirklich. Weißt du, wenn mit dem weiss nicht was Adidas T-Shirt drin bist, hat es geheißen, nein, geht nicht. Weil das ist, also wirklich, die sind unglaublich rigide gewesen. Sie haben uns gefahren. Von einem Länderspiel früher haben wir noch so Fahnen gehabt, wo kleine Streifen gehabt mit so Logos drauf von der Credit Suisse und Sachen. Wir haben sie, also klein, weißt du, ja. Die haben uns abgenommen und gesagt, das sind Sponsoren, die nicht bei uns drin sind. Und dann wirst du so gefilzt und dann hast du noch so ein Spiel und dann ein Penaltyschiessen und die Schweizer verschiessen jeden Penalty.
Gell, das ist doch das legendäre Penaltyschiessen, wo der Streller so züngelt hat, oder?
Genau, Streller hat verschossen, der Cabanos hat verschossen. Ja, wer war noch?
Der aus der Ostschweiz.
Barnetta. Barnetta. Ja, genau, der hat noch verschossen. Und der Köpi Kuhn hat der Frey 3 Minuten vor Schluss rausgenommen, das ist der, der so ein Penaltyschütze ist. Also, ich habe nicht verstanden, warum man den jetzt noch rausnimmt. Ich dachte, nein, das gibt es ja. Es ist wirklich grauenhaft.
Also es sitzt bis heute tief und du bist ja dann auch noch gesessen, weil du dann geschrieben hast, 1324 Stunden. Ah nein, das ist etwas anderes. Anschliessend, eben nach dem WM-Länderspiel, eine Woche Trauerfasten und dann bist du wieder 79.
Ja, genau. Ach Gott, auch, ja.
Und natürlich ewig lang, klar, oder in der Backstage-Stream verbracht.
Ja.
Gibt es da auch irgendetwas, wo du findest, das ist so ein bisschen der traurigste Backstage-Bereich von allen Zeiten?
Also, das, ein Highlight ist wahrscheinlich Davos gewesen. Mhm. Wo eine Kleinkunstbühne im Kirchenzentrum, Kirchengemeindezentrum, wo ich am 5 Uhr oben war, dann mich aufgestellt habe. Und dann bin ich um 6 Uhr fertig gewesen, und dann hat die Veranstalterin gesagt, okay, sie ging jetzt heim, go essen, sie sind um 7:30 wieder da, ich könnte dahinter. Und dann hat sie einen Raum gezeigt, wo einfach die Stühle aufgebiegen sind und noch so ein staubiges Klavier gestanden. Du kannst einen Stuhl nehmen und da herhocken. Und wenn du etwas willst, go essen, da einen Kilometer weiter runter ist das Gop, das ist, glaube ich, noch offen. Das ist ein ziemliches Highlight von der Backstage.
Hast du wenigstens ein paar Quadratmeter gehabt, oder ist das auch so ganz, ganz klein gewesen, dort die Abstellkammer?
Das war sehr klein gewesen. Also, eigentlich hat es nichts gehabt und es war eine Behauptung gewesen, dass sie jetzt etwas.
Mit viel Vorstellungskraft ist es nicht einmal etwas gewesen.
Nein. Ja, das.
Was war das positive Highlight gewesen?
Das Mokka in Thun.
Ja.
Ja. Dort ist... Der ist jetzt gestorben und ich weiss den Namen auch nicht mehr, aber so eine Ikone von der Off-Musikszene, und die haben Backstage, der ganze Raum war zugepflastert mit blinkenden Sachen, Poster, Plakätli, Figürli und so.
Ich hoffe, du hast keine Epilepsie.
Nein, habe ich nicht überkommen. Aber das war richtig geil, was dort alles drin geht.
Ja.
Und da gibt es einfach viel Backstage, wo Plakate aufhängen. Mhm. Und ich komme ab und zu in Backstage rein, in Nidau bin letztens im Kreuz, wo ich uralte Plakate von mir selber auch gesehen, so 2006 und so.
Hast du dort sogar noch Haar gehabt?
Dort habe ich fast Haar gehabt. Ich hatte ein Programm gehabt, das heisst Seitenscheitel. Da bin ich aber so zu einem Gewaffer, zu mir so einen Scheitel machen mit so Haarsträhnen, die man dann über den Kopf reinzieht, wie das so viele alte Leute haben gemacht, die ich grauenhaft finde.
Zum quasi Glatze ein bisschen verdecken.
Genau. Und dann wird die so mit Puder, mit Wachs wird die so gehärtet, oder? Und wenn du dann aber Velo fahrst, und das Blasen, dann stellst du die so auf in einen Kamm. Das ist einfach grauenhaft, ja. Und das Plakat habe ich drinnen gesehen, Seitenscheitel.
Ja.
Ja.
Das ist einmal so lustig, wenn man sich selber wieder sieht, gell, von früher.
Ja, genau. Weil es einfach auch. Ja, so. Damals hat mir das Plakat gemacht und gesagt, das ist es jetzt. That's the das ist jetzt das Highlight vom, das ist einfach das Beste, was möglich ist. Und wenn man so zurückschaut, dann denkt man teilweise, yes, Gott, auch ja. Nie mehr.
Ich würde dann gerade noch über dein aktuelle Plakat reden, das gefällt mir sehr gut. Aber du hast natürlich noch gefragt, was das letzte Gewicht ist, das du angegeben hast. Und zwar ist das zum Vermerk, dass du 1000 Stunden im Homeoffice während Lockdown quasi gesessen bist.
Yes, ja.
Zwischen 85 und 90 Kilo, je nach Phase bzw. Welle.
Ja, genau. Genau.
Ja.
Da bin ich immer noch. Aber
sehr gut.
Ich bin seit jugendlich Fußballer gewesen. Ich habe 5-6 Mal Shooter pro Woche, habe Rollhockey gespielt an den Wochenenden.
Und was ist deine Ausrede, wieso dass du es nicht in die Nazi geschafft hast oder nicht Profi geworden bist?
Es braucht keine Ausrede. Ich war in einer unglaublich guten Juniorenmannschaft gewesen und bin dort so zwischen Bank und Innen- und Außenverteidiger hin und her
geschlagen. Also auch wieder viel gesessen.
Ja, ist auch wirklich viel gesessen, weil wirklich das Team extrem gut war. Also wir haben auf höchstem Juniorenniveau gespielt. Und ich war letztendlich ein bisschen zu langsam gewesen. Also vom Tempo her so, dass es einfach nicht lange fertig los.
Wie beim Schwimmen?
Wie beim Schwimmen, ja. Es ist einfach zu träge.
Okay.
Zu träge. Aber also ich liebe den Sport.
Welche Position warst du?
Häufig Verteidiger und als ich bei der Erwachsenen gespielt habe, Mittelfeld.
Ja.
Weil ich habe am Berg oben gewohnt und habe immer mit dem Velo zweimal pro Tag hochgefahren und habe relativ viel Kondition gehabt.
Okay.
Und darum, im Mittelfeld ist gut, ein bisschen um den Motor.
Ja. Ja, und Bell verteilen.
Ja,
also genau. Du bist eigentlich der Chaka von der...
Ja, vom Messerschweiz, ja. Genau.
Sehr gut. Eben dieses neue Programm heisst der Held, ja. Und das Plakat oder das Bild dazu, das gefällt mir so extrem gut, weil ich finde, es passt irgendwie auch so gut zu dir. Mhm. Zum Beschreiben, ich glaube, du hast einen Blumenstrauß in der Hand und der lampet schon ein bisschen.
Der lampet extrem,
und dein Gesichtsausdruck lampet irgendwie auch so ein bisschen. Und der Titel vom Programm ist Held. Mhm. Also ich finde, du hast dich selber... Und auch irgendwie das, was du machst, so gut auf den Punkt gebracht, so cool. Mit dem Wort und auch mit dem Gegensatz. Weil ich finde, du bist so unfassbar lustig und hast gleichzeitig auch so etwas Tragikomisches, oder wie sagt man dem? Weißt du, so ein bisschen etwas Melancholisches, ja, sehr, Trauriges oder so sogar? Würdest du auch sagen?
Ja, ja, genau. Ich liebe einfach Anti-Helden eigentlich. Und ich liebe Leute, die kämpfen bis zum Umfallen, dass etwas fast erreicht und dann ist das Papierbündel einfach gleich.
Gleich grosse Hürde.
Und sehr viele von meinen Geschichten, die ich geschrieben sind, haben das Thema drin. Jemand, der etwas probiert und es fast schafft. Ich finde, ich liebe Leute, die etwas fast geschafft haben.
Ja.
Das finde ich viel kühler bei dir, die durchlaufen, oder?
Hey, ja, absolut. Ja. Ist gar nicht lustig, wenn du so Storys hörst von Leuten, die immer einfach nur Erfolg.
Genau.
Das braucht ja auch das andere. Aber wann hast du gemerkt, dass das ja wie eine mega Fähigkeit ist und eine Stärke, um das einerseits eben erkennen und sich dann auch darüber lustig zu machen? Oder hast du Zeiten gehabt, wo du gefunden hast, ich bin eigentlich selber ein bisschen ein Anti-Held? Weißt du so?
Ja, ich habe mich aber selten als extrem lustig empfunden.
Ja.
Meine erste Bühnenfigur ist so ein Anti-Held, das war der Herbert Hegge, der dann eben erzählt hat, wie er mit seinen Männern bei einer Männergruppe war. Und dann, ja, habe ich so, wir haben jetzt stürmische Männer in nachdenklichen Zeiten erzähle so Geschichten. Und es ist nur grauenhaft. Und das Spiel aber, glauben, dass man etwas Grossartiges geschaffen hat und dann das vorlesen und dann ist es fertig und es ist still im Publikum. Und dann stolz ins Publikum schauen und warten, was passiert. Und die Leute ein bisschen irritiert auch, ist es schon fertig? Fertig. Und dann sage ich, so, jetzt mache ich noch eine Zugabe. Und so das spielt. Ich bin eigentlich ein Spieler, wo das liebe ich halt. Einfach das schauen, okay, was ist möglich zwischen mir und euch? Das Lied, das ich praktisch immer am Schluss singe, das steckt noch in Drittel, wo die Leute müssen das letzte Wort raten. Das ist wirklich sehr, sehr typisch für die Arbeit, die ich mache. Die Leute ein bisschen herausfordern, so ein bisschen auf die Chippe nehmen, schauen, wissen sie es, ein bisschen zusammenschießen, wenn sie zu früh reinlernen oder wenn sie falsch singen und so. Und immer schauen, okay, was passiert hier, jetzt im Moment.
Ja, genau.
Und nur in diesem Raum. Und das ist beim nächsten Abend wieder völlig anders, aber da blühe ich auf.
Also ja, das ist eine unglaubliche Faszination. Mhm. Eine Magie, gell?
Ja, ja.
Ja. Genau. Auch das erste Lied, das du hier in Schaffhausen am Raiffeisen Comedy Dienstag gemacht hast, wo glaube ich auch aus dem neuen Programm ist, wo du aufzählst.
Ohne Hund, ohne mich, ohne...
Es ging alles auch ohne etwas, oder? Ohne Hund oder so. Und dann sagst du, es ging auch ohne dich.
Genau, ja.
Finde ich auch so eine gute Dings, oder?
Mhm. Ja. Mhm. Ja, das ist schön. Das habe ich... Finde ich ein total schönes Lied, auch am Anfang. Das ging auch ohne mich. Und dann ist ja am Schluss von dieser Strophe, aber mit mir ist es Und dann singe ich nichts. Und dann schaue ich ins Publikum und dann kommt irgendwann etwas. Und sage, mit mir ist es besser, rief dann irgendjemand. Ja, mit mir ist es besser. Und dann ging es auch ohne euch. Und das ist dann so das Spiel von, komm, schauen wir mal, was wir da machen.
Ja. Mhm. Und eben, findest du, dass du mit dem auch einen gewissen Erfolg quasi hast? Also bist du zufrieden mit dem? Oder findest du manchmal dann auch, ja, es wäre wie noch mehr drin gelegen oder weißt noch irgendwie mehr bekannter oder in grösseren Saal oder was auch immer oder so?
Es wär,
oder ist dir wohl, weißt du so?
Mir ist sehr wohl. Es wär mehr drin gelegen, wenn ich gesagt hätte, ich bleibe bei dieser Figur, Herbert Hägi, und mache die bis zum Abwinken.
Okay, ja.
Und weil die ist sehr, sehr schnell sehr gross geworden, mhm, und ich habe dann entschieden für mich, ich mag nicht ein Leben lang «Grüezi miteinander, mein Name ist Herbert Hägi» sagen, sondern ich will anders. Mhm. Das heisst, ich will breiter, ich will Lieder ausprobieren, ich will gelesene Geschichten ausprobieren. Und wenn natürlich dann eine Marke entwickelt ist, wo du dann veränderst und sagst, jetzt ist es nicht mehr die, sondern es ist ein bisschen weiter hinten und jetzt kommt das auch noch dazu, das ist marketingtechnisch nicht clever, wenn man auf Erfolg setzt. Mhm. Aber ich wird es für mich spannend haben. Und ich will schauen, was ist überhaupt möglich. Und nicht etwas, das ich 100-mal zeigen kann. Schaut mal, ich kann es im Fall immer noch. He? Und darum, genau, das war ein bewusster Entscheid. Und mein Kriterium für mich Erfolg ist, wenn ich selber das Gefühl habe, die Geschichte, so wie sie ist, oder die Nummer, so wie sie ist, die stimmt. Das ist meine Nummer, die stimmt auf mich, mhm, und die stimmt in sich und die stimmt wahrscheinlich auch für sehr viel vom Publikum. Mhm. Aber das Kriterium ist, hat es die Qualität, die mir möglich ist und wo ich Freude daran habe. Das ist wirklich das Kriterium.
Und bist du dann zum Beispiel jetzt auch bei einem neuen Programm dann gleich auch wieder ein bisschen angespannt? Für dich stimmt die Geschichte, du bringst sie auf die Bühne, wie kommt sie dort an, wie nehmen sie es auf?
Mhm. Ja, das bin ich. Weil ich will ein neues Programm, das ich jetzt dann im nächsten Jahr wieder eins rausjagen, ich will einfach nicht eine Kopie vom Alten machen. Mhm. Also natürlich wird es Lieder drin haben, es wird Storys drin haben und so. Aber ich will zum Beispiel eine relativ klassische Stand-up-Nummer machen.
Okay, cool. Genau. Sehr gut.
Das interessiert mich einfach, schaffe ich das und wie baut man das auf? Mhm. Und so Herausforderungen suche ich. Und dann, es klappt sowieso. Also weißt du,
hast du ein gewisses Vertrauen in dich und in deine Fähigkeit, an deine Ideen,
ja,
dass es schon irgendwie kommt?
Wenn man lang unterwegs ist, ich bin jetzt 23 Jahre, 24 Jahre drauf, ist es ein gewisses Niveau unterschreitest nicht mehr. Also wenn ich ein Lied schreibe und das auf die Bühne bringe, dann ist es in der Regel gut und manchmal ist es super, aber es ist nicht schlecht. Mhm. Weil ich schaue drauf, ich habe Freunde, die darauf schauen und die kritisch sind.
Ist es auch, dass du das Publikum ein bisschen besser einschätzen kannst?
Genau, ja. Ja. Mhm. Mhm. Ja. Ja, ich behaupte, dass ich weiss, was öppe funktioniert. Nicht bis ins letzte Detail, aber ich kann sagen, das fliegt jetzt einigermaßen. Mindestens hebt es ab Boden. Vielleicht holpert es noch. Und dann, wenn du natürlich ein Programm so machst, mache ich etwa 10 Tryouts, ja, die ich ausprobiere. Und das ist ein Vorsatz, den ich für das mache. Ich will sehr früh Tryouts machen, mhm, mit Material, das sehr unfertig ist. Mhm. Einfach und dann ins Gespräch kommen, um zu schauen, gibt es Wege, gibt es Nummern, gibt es Sachen, die mir noch neu sind, die ich noch nicht kenne und wo möglicherweise noch Türen aufgehen, die noch nicht, ja, wo frisch sind für mich.
Hm. Kannst mich sehr gerne einladen.
Ja, ist gut.
Das finde ich immer extrem cool, um okay, so Tryouts dabei sein, natürlich auch selber. Und falls für die Stand-up-Nummern auch noch Inputs brauchst oder so, oder nicht, ja, sicher bist. Aha. Das finde ich immer mega spannend, um das auch so, wenn jemand anderes etwas erarbeitet, ja, weißt, ja, so wie, ja, also ein bisschen inputen oder so, also natürlich nur, falls Bock hast oder mal, so, aber bin ich sehr gerne,
ja,
dabei, ja. Mhm. Hey, mega cool, dass ich bei dir sein durfte.
Ja,
dass
wir schön. Über cool, bist du danke.
Alles, was du nicht kannst.
Wir jetzt durch.
Und können reden. Ich hätte noch so viele Sachen gehabt, die wir aber sicher bei einem anderen Mal dann auch noch besprechen können. Cool, ja. Und weiterhin, hey, mega viel Erfolg mit deinem Programm Held. Danke. Und du bist ja auch amix noch eben mit Liederlich unterwegs, gell?
Genau, jawohl.
Mit anderen Künstlern, die dich beim Gitarrespielen in Schatten stellen. Nein, ich weiss nicht.
Mal leider hat es ein paar Säcke, die dann ich bin häufig hochgenommen worden, weil ich Kapodaster an die Gitarre gehängt habe.
Wirklich? Ja, ist das ein Unding?
Ja, ist ein Unding für gewisse. Für,
okay.
Ein guter Freund von mir, der Fabian Lau, ist ein Gypsy-Gitarrist, der einfach oben runterfittelt, wo du denkst, okay, was macht jetzt der da?
Okay. Und fast ein bisschen fies schon.
Sehr fies, ja. Und dann sagt er, und jetzt kommt der Mann mit dem Kapodaster, Ritterzeller.
Okay, gut. Genau. Aber das ist noch gut, dann ist die Erwartungshaltung nicht so hoch.
Ja.
Vom Publikum, oder? Die kannst du dann easy dann auch wieder überbieten.
Genau.
Hey, alles Liebe und alles Gute für dich.
Danke dir.
Und danke euch fürs Hören von diesem Podcast. Und abonniert gerne den Podcast. Schaut dann auch sehr gerne auf YouTube, auf unserem Kanal «Können wir reden?». Genau, du hast jetzt so eine schöne Kamera reingeminkt. Sehr gut, also tschüss zusammen.
Also tschüss zusammen.
Ciao, ciao.